ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin Maria Schwarz zu einer Hörbuchzeit mit sehr viel bekannten Namen. Es gibt nämlich neue Hörbücher zu Romanen von Arthur Schnitzler, Heinz Strunk und Daniel Glattauer. Außerdem wieder eine Empfehlung aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhörbücher. Und es gilt weiterhin, es gibt die Hörbuchzeit auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek und auf hr2.de. Wir fangen an mit Arthur Schnitzler. Der österreichische Schriftsteller, studierter und praktizierender Arzt in seiner Zeit, gehört sicherlich zu den Autoren, die an der Jahrhundertwende 19. auf 20. Epoche gemacht haben, durch Theaterstücke, Romane und Novellen, von denen nicht wenige handfeste Skandale waren, weil er es wagte, Tabuthemen aufzugreifen oder die herrschende K&K-Monarchie zu kritisieren. Schnitzlers bekannteste Werke sind Leutnant Gustl, Fräulein Else, das Theaterstück, der Reigen und natürlich die Traumnovelle. Die Traumnovelle, und um die geht es jetzt, die ist neu beim Verlag Buchfunk herausgekommen. Dorothee Meyer-Karwig, der Text wurde 1925 veröffentlicht, also nun vor 100 Jahren. Bringen Sie uns nochmal in den Inhalt hinein oder den Inhalt nach.
Ja, es geht um ein wohlsituiertes Ehepaar, Fridolin und Albertine. Fridolin ist Arzt und die beiden leben mit ihrer kleinen Tochter in Wien. Und Schnitzler thematisiert hier in seiner Traumnovelle die verborgenen sexuellen Fantasien des Paares.
Und es gibt auch einige Adaptionen des Stoffes. Stanley Kubrick zum Beispiel hat diesen Roman in seinem Film Eyes Wide Shut mit Nicole Kidman und Tom Cruise aufgegriffen. Ja, und jetzt haben die beiden Künstler, Andreas Pietschmann, Schauspieler, und Stefan Weinzierl, Musiker, die Traumnovelle neu bearbeitet. Wie sind Sie daran gegangen?
Ja, sie haben den Text auf Kernszenen gekürzt und da muss ich schon sagen, auch sehr gut gekürzt und daraus dann eine, ja, so gut anderthalbstündige sogenannte Konzertlesung gemacht. Das heißt, Andreas Pietschmann liest den Text und Stefan Weinzierl hat dazu die Musik komponiert. Und die Traumnovelle beginnt ja mit den Erinnerungen des Paares an einen Ball, auf dem sie waren. Und daran schließen sich dann gegenseitige Geständnisse an, und zwar Geständnisse von erotischen Fantasien und Träumen. Albertine beginnt und erzählt von einem jungen Mann, den sie auf einer Reise mit ihrem Mann gesehen hat. Und da hören wir mal rein und hören auch, wie gut Musik und Stimme miteinander harmonieren.
Ich hatte ihn schon des Morgens gesehen, als er eben mit seiner gelben Handtasche eilig die Hoteltreppe hinanstieg. Er hatte mich flüchtig gemustert, aber erst ein paar Stufen höher blieb er stehen, wandte sich nach mir um und unsere Blicke mussten sich begegnen. Den ganzen Tag lag ich traumverloren am Strand. Wenn er mich riefe, ich hätte nicht widerstehen können. Zu allem glaubte ich mich bereit. Dich, das Kind, meine Zukunft hinzugeben, glaubte ich mich so gut wie entschlossen. Gerade an diesem Nachmittag, du musst dich noch erinnern, fügte es sich, dass wir so vertraut über tausend Dinge, auch über unsere gemeinsame Zukunft, auch über das Kind plauderten, wie schon seit lange nicht mehr. Bei Sonnenuntergang saßen wir auf dem Balkon, du und ich, da ging er vorüber, unten am Strand, ohne aufzublicken. Und ich war beglückt, ihn zu sehen.
Ja, das waren jetzt die Fantasien von Albertine. Und Fridolin erzählt wiederum von einem jungen Mädchen, das er auf derselben Reise am Strand gesehen hat und das ihn sexuell erregt hat. In beiden Fällen bleibt es aber bei Fantasie.
Wie reagiert der jeweils andere auf das Geständnis des Ehepartners?
Ja, das ist bezeichnend. Albertine ist eher erschrocken über ihre eigenen Gelüste und Fridolin findet seine eigenen Fantasien zwar auch, ja, sagen wir mal, irritierend, ist aber vor allen Dingen erzürnt über die von Albertine.
Da haben wir wieder das alte Geschlechterverhältnis. Darüber hat sich Arthur Schnitzler noch nicht hinausschwingen können. Nee. Also was ein Mann sich erlaubt, gibt einer Frau noch lange nicht das Recht, es ebenso zu tun, so in dem Sinne.
Genau, das gilt ja auch oft heute noch. Fridolin wird dann noch zu einem Kranken gerufen und muss aus dem Haus. Und dann beginnt so eine regelrechte Irrfahrt für ihn durch die Gassen und Straßen Wiens. Eine junge Frau, deren Vater gerade gestorben ist, wirft sich ihm regelrecht an den Hals. Auch eine junge Prostituierte versucht, ihn zu verführen. Und dann trifft er in einer Kneipe einen alten Freund, einen Klavierspieler, der ihm von einem geheimnisvollen Ball erzählt, wo sich alle mit Masken treffen. Und Fridolin will dann unbedingt dorthin und schafft es auch, da der Freund ihm die Parole nennt. Ja, und auf dem Ball erlebt er dann dies.
Türen rechts und links hatten sich aufgetan. Der gegenüberliegende Raum strahlte in blendender Helle und Frauen standen unbeweglich da. Alle mit dunklen Schleiern um Haupt, Stirn und Nacken. Aber sonst völlig nackt. Fridolins Augen irrten durstig von üppigen zu schlanken, von zarten zu prangend erblühten Gestalten. Dass jede dieser Unverhüllten doch ein Geheimnis blieb und aus den schwarzen Masken große Augen zu ihm herüberstrahlten, das wandelte ihm die unsägliche Lust des Schauens in eine fast unerträgliche Qual des Verlangens. Doch wie ihm erging es wohl auch den anderen. Die ersten entzückten Atemzüge wandelten sich zu Seufzern, die nach einem tiefen Weh klangen.
Ja, das ist das, was Fridolin auf dem Ball erlebt. Aber bevor er selber dann mitmachen kann, wird er erkannt und rausgeworfen. Und die Traumnovelle endet dann damit, dass seine Frau seine Maske entdeckt, die er auf dem Ball aufhatte, und ahnt, dass er da auf Abwege geraten ist.
100 Jahre ist das jetzt alt, es wirkt taufrisch, diese Erzählung.
Ja, ne? Kann man sagen. Damals sorgte das schon für ziemliche Aufregung in der guten Gesellschaft Wiens zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ja, heute sind solche Fantasien vielleicht kein Tabu mehr, aber offen drüber reden tun dann doch die wenigsten, denke ich. Das heißt, es geht hier um das ewige Thema des nicht ausgelebten sexuellen Verlangens und den gedanklichen Ehebruch und darum, wie Mann und Frau damit umgehen, auch unterschiedlich umgehen. Und der Schwerpunkt der Novelle liegt schon auf den Erlebnissen des Mannes, nämlich dieses Fridolins. Aber Schnitzler ist doch hoch anzurechnen, dass er die Fantasien der Frau nicht unterschlägt, ja mit ihnen ja auch beginnt.
Wir haben jetzt zwei Ausschnitte gehört. Das war schon sehr eindrücklich. Sie haben das ja auch schon eingangs so eingeführt, dass diese Musik da auf eine ganz spannende Weise einfließt und auch ein bisschen was ja von dieser unheimlichen Atmosphäre, die im Text liegt, mittransportiert.
Ja, unbedingt. Also die Musik, das schafft schon eine ganz besondere Stimmung. Und Andreas Pietschmann hat auch, finde ich, eine sehr wandlungsfähige Stimme, die ja den wienerischen Ton des Klavierspielers ebenso gut trifft wie die einer jungen Prostituierten, die Fridolin umgarnt oder die der Ehefrau Albertine. Das klingt bei Pietschmann doch sehr natürlich und vor allen Dingen unangestrengt. Und Stefan Weinziel, ja, der fängt die untergründigen Stimmungen der handelnden Personen auch der Szenen sehr gut ein. Also den Groll gegen die eigene Ehefrau, die Erregung, die Spannung auf dem Ball. Das alles wird von seiner Soundcollage sehr gut aufgegriffen. Und ja, so entsteht dann eben eine wirklich atmosphärisch sehr dichte Klanglandschaft aus Sprache und Musik, die uns auch heute noch mitnimmt zu einem sehr spannenden nächtlichen Streifzug zu unseren verborgenen Sehnsüchten.
Das kann sich sehen und hören lassen. Mhm. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweg. Sie haben vorgestellt Arthur Schnitzler, Traumnovelle. Eine Konzertlesung ist es. Gelesen von Andreas Pietschmann mit der Musik von Stefan Weinziel. Zwei CDs, gute anderthalb Stunden Hörzeit und zum Preis von 18 Euro ist dieses Hörbuch bei Buchfunk erschienen. Es kam auf den 5. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom Januar. Und Sie sind weiter dabei bei der Hörbuchzeit in HR2 Kultur und wir kommen jetzt zu Heinz Strunk, den Tausendsasser, der Schauspieler ist, Musiker ist und in den letzten Jahren verstärkt und vor allem als Schriftsteller in Erscheinung trat und weiter tritt. Sein Roman Der goldene Handschuh, der stand monatelang auf der Bestsellerliste. Seine Romane Es ist immer so schön mit dir und Ein Sommer in Niendorf waren für den Deutschen Buchpreis nominiert. Ja, nun geht es weiter. Heinz Strunks neuer Roman heißt Zauberberg 2, womit er natürlich, und zwar überdeutlich und schon im Titel, klar macht, auf wen er sich bezieht. Klar auf Thomas Manns Zauberberg, der vor 100 Jahren erschienen ist, im Jahr 1924 allerdings. Dorothee Meyer-Karek, wo liegen die Parallelen?
Ja, auch hier geht es um eine Person, die sich für eine längere Zeit in ein Sanatorium, eine Klinik begibt. Statt Davos in den Bergen ist es allerdings eine Klinik auf dem platten Land, nämlich die liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Und auch hier werden Erlebnisse und Begegnungen des Helden mit anderen Kranken thematisiert.
Erinnern wir uns nochmal, im Zauberberg, da ist es der junge Ingenieur Hans Castorp, der sich viel zu lange im Davoser Sanatorium auffällt. Wer ist hier die Hauptperson?
Das ist Jonas Heidbrink. Unser jugendlicher Held lebt nach dem erfolgreichen Verkauf seiner Softwarefirma im Wohlstand, aber er hat auch starke psychische Probleme.
Und was genau belastet ihn?
Ja, das soll er im Aufnahmegespräch erzählen und da ihm das Klinikpersonal, also die Ärzte, raten, einfach alles mal so rauszulassen, was ihm in den Sinn kommt, legt Heidbrink entsprechend los.
Dass ich so ziemlich das genaue Gegenteil einer rheinischen Frohnatur bin, ist das eine. Aber dass es so nicht weitergehen kann, ist mir endgültig klar geworden, als ich in der Badewanne in Tränen ausgebrochen bin. Scheinbar völlig grundlos. Es wollte gar nicht mehr aufhören. Ein Jahr ist es ungefähr her. Das war kein normales Weinen, sondern Eruption, wie das Wimmern eines Tieres. Das ging bestimmt eine halbe Stunde und immer, wenn es sich zu beruhigen schien, kam ein neuer Weinkrampf. Und das war nur das erste Mal. Es kam immer wieder, nicht nur in der Badewanne, sondern in allen möglichen Situationen. Die Panik vor der nächsten Attacke ist zu einer Art Grundgefühl geworden. Sie ist mir wie tief in die Nervenfasern und Muskelstränge eingepflanzt. Jeden einzelnen Tag wache ich mit einer dunklen Schwere in der Brust auf und kann einfach keine Ursache finden. Es ist, als wären meine äußeren Lebensumstände abgekoppelt von meinem Innenleben. Er ertappt Dr. Reuter dabei, wie er einen Blick auf das Foto auf seinem Schreibtisch wirft. Vielleicht seine Eltern. Gleich nach dem Aufwachen rollt die erste Panikwelle an. Die steigt in mir auf, über die Beine, den Bauch bis zu den Schultern, den Nacken hoch, im Kopf glüht es, als hätte mich ein offenes Stromkabel getroffen. Das kann so schlimm werden, dass ich manchmal fürchte, die Kontrolle zu verlieren. Richtig ausraste und dann im Berserker-Modus bei McDonald's Leute abknall, sowas.
Ja, aber keine Sorge, hier fließt kein Blut. Unser junger Held Jonas Heidbrink will das auch nur so abstrakt gemeint haben.
Und wir haben gerade Heinz Strunk selbst gehört. Er liest bekanntlich alle seine Bücher selbst ein, tritt damit auch auf. Tja, lässt einen gespaltenen Eindruck zurück. Comme il faut, liest er bestimmt nicht, aber wahrscheinlich wollen seine Fans auch niemand anderen hören.
Ja, also Strunks Text und seine Lesung, das ist schon so eine Art Gesamtkunstwerk, auch wenn man sich natürlich an diese sehr schnoddrige, vernuschelte Stimme gewöhnen muss, bei der er ja auch viele Buchstaben verschluckt. Also er übertreibt es natürlich, aber das gehört irgendwie zu ihm, ja. Es folgt jedenfalls hier die körperliche Untersuchung. Jonas Heidbrink fühlt sich topfit, doch die Realität sieht dann anders aus. Übergewicht, Fettleber, eine Raumforderung an der Niere, eventuell Krebs. Auch ein Melanomverdacht, der abgeklärt werden muss. Auch das ist übrigens eine kleine Reminiszenz an Thomas Mann. Auch bei seinem Helden Hans Castorp finden die Ärzte ja überraschend einen leichten Lungenschaden.
Also er folgt dann schon in vielen Passagen dem Muster von Thomas Manns Zauberwerk. Das darf man eigentlich auch erwarten. Wie setzt sich das dann im Roman fort?
Ja, das Original schimmert immer wieder durch, ohne dass Heinz Strunk es aber übertreibt. Das heißt, wir erfahren natürlich hier ebenfalls viel über die Mitpatienten und deren Probleme und erleben Therapiestunden mit und auch beispielsweise das morgendliche Sportprogramm.
Als nächstes Armkreisen. Stellen Sie sich hüftbreit auf und gehen Sie dabei leicht in die Knie. Heben Sie die Arme auf Schulterhöhe. Die Handflächen zeigen nach unten. Bauchnabel einziehen und Spannung während der gesamten Übung halten. Lassen Sie nun die Arme langsame, gleichmäßige Kreise von vorn nach hinten ziehen. Die Bewegung kommt dabei aus den Schultern, nicht aus den Handgelenken. Und los geht's. Neuzugang Selma trägt einen mutmaßlich selbstgestrickten Motto-Pullover mit dem seltsamen Spruch Pull it over, it's my pullover über ihrem voluminösen Rumpf. Sie hat einen Kleckser Zahnpasta auf der Stirn. Bei jeder Bewegung sackt sie zusammen wie ein Waschlappen, der zu weich und nass ist, um Gestalt zu wahren. Knut, ebenfalls neu, ist so etwas wie der Wiedergänger Uwes, ein freundlicher, walrossbärtiger Lahmfüßler mit einer auffallenden Vorliebe für die Floskeln, wie schon gesagt, quasi und am Ende des Tages. Achten Sie darauf, die Schultern nicht hochzuziehen, sondern fixieren Sie die Schulterblätter hinten unten. Wie hinten unten, denkt Heidbrink. Stellen Sie sich vor, die Kaffeetasse geht gleich hoch, aber nicht zu hoch, prustet Selma und zieht sich die Leggings aus dem Schritt.
Ja, wir hören, Thomas Manns Zauberberg wird bei Hans Strunk in die Niederung unserer prosaischen Gegenwart geholt. Statt eleganter Kleidung gibt es hier fleckige Pullover und schlabbrige Jogginghosen. Statt eines fein gestalteten Kulturprogramms darf jeder mit orff'schen Instrumenten die Trommelfelle der Mitpatienten malträtieren. Und eine Amateurschriftstellerin gibt Kostproben ihres Könnens. Und statt tiefstürfender Gespräche über Philosophie und Politik muss Heidbrink die Aneinanderreihung von Gemeinplätzen ertragen. Mit Patient Zeissler ist er ein besonderer Könner auf diesem Gebiet.
Heutzutage wissen alle alles und haben jetzt schon keine Ahnung, was sie damit anfangen sollen. Ha, gut gesagt. Kalenderweisheiten für die gehobenen Stände, scheintiefe Gedanken, die aus Zeisslers Mund kommt, jedoch einen gewissen Sog entfalten. Seine Stimme klingt sonor, vertrauenseinflößend und selbstsicher. Das können doch nicht nur Banalitäten sein. Die einen bestimmen den Lauf der Welt, die Mehrheit hält sie am Laufen. Die Stimme verlangsamt sich. Schönheit ist die Ausnahme und nur eine Abweichung von der Regel. Unbestreitbar. Man kann sich nichts von der Seele reden. Ob Menschen ihre Probleme mitteilen oder für sich behalten, ist letztlich egal.
Dorothee Meyer-Kavik, wenn man versucht, einen kanonischen literarischen Stoff, der in der Vergangenheit spielt, in die Gegenwart zu transportieren, dann kann das auch mal schiefgehen, wenn es ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist. Wie finden Sie es hier? Finden Sie das gelungen?
Ich finde es schon gelungen, ja. Thomas Manns Zauberberg gilt ja schon als Parodie auf den klassischen deutschen Bildungsroman. Und Strunks Zauberberg 2 ist jetzt sozusagen die Parodie auf die Parodie. Das heißt, Strunk überzeichnet unsere Realität und erweist sich dabei schon auch als ein sehr genauer Beobachter. Also manches wirkt oberflächlich gesehen sarkastisch, ja fast herabsetzend. Aber beim längeren Zuhören erkenne ich zumindest Strunks große Zuneigung zu seinen Figuren. Also er erweist sich als richtiger Menschenfreund. Anders als bei Thomas Manns Zauberberg wird man über diesen Zauberberg 2 in ein paar Jahren vielleicht nicht mehr unbedingt reden, aber doch ist der Roman schon sehr unterhaltsam und Strunk zeichnet ein überraschend liebevolles Bild unserer verzweifelten Bemühungen, mit dem Leben klarzukommen.
Manchmal gelingt es ja auch, mit dem Leben klarzukommen, meine ich. Ja. Dankeschön, Dorothee Meyer-Kavik, für die Besprechung von Hans Strunk, Zauberberg 2, gelesen vom Autor selbst. Eine MP3-CD ist das mit fast 7 Stunden Hörzeit zum Preis von 22 Euro. Ist dieses Hörbuch bei Ruf Music Tacheles erschienen und es kam auf den 3. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom Januar. In der Hörbuchzeit geht es weiter und wir beschäftigen uns jetzt und im Folgenden mit Daniel Glattauers neuem Roman. Daniel Glattauer ist durch seinen E-Mail-Roman Gut gegen Nordwind einst bei uns sehr populär geworden, hat sich eine große Fangemeinde herangezogen, die ihm auch treu geblieben ist. Auch dann, als er mal einige Jahre keinen neuen Roman veröffentlichte, aber das hat sich jetzt geändert. Seine neue Erzählung heißt In einem Zug und ein Zug ist dann auch der Handlungsort.
Genau, so ist es. Glattauer hat hier eine besondere kleine Idee entwickelt im Abteil eines Zuges. Und zwar fährt er von Wien nach München, sitzen 2 Personen, die miteinander ins Gespräch kommen. Und dieses Gespräch ist dann Thema dieses kleinen Romans.
Und diese Personen, das ist leicht vorauszusehen, sage ich mal, das sind ein Mann und eine Frau.
Genau, auf der einen Seite sitzt der Ich-Erzähler, ein erfolgreicher Autor von Liebesromanen, Eduard Brünhofer wird er hier genannt. Und ihm schräg gegenüber am Fensterplatz sitzt eine Frau frühen mittleren Alters, so wird sie hier beschrieben. Man versucht sich erst so zu ignorieren und dann guckt die Frau aber immer wieder zu ihm rüber und schließlich spricht sie den Schriftsteller an.
Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? Fragt die Frau. Es folgt die kurze Phase, wo der Frauenblick staunende Züge, ja sogar dezente Anflüge von Faszination annimmt. Manchmal antworte ich sofort, ja, ich bin es. Damit erspare ich meinem Gegenüber die knifflige Ausformulierung und etwaiges Herumstottern. Diesmal koste ich es aus. Denn jetzt, wo ich sie ansehen kann, ja wo es geradezu ein Frevel wäre, wegzuschauen, sehe ich sofort, die Frau ist selbstbewusst. Die schafft das auf Anhieb. Die bringt das mit wenigen Worten rüber. Entweder kommt: Sind Sie der Autor? Oder sie geht den direkten Weg und fragt: Sind Sie Eduard Brünhofer? Oder resoluter noch: Sie sind Eduard Brünhofer, stimmt's? Oder gleich auch den Zauber der Exklusivität dazugepackt: Sind Sie der Eduard Brünhofer?
Tja, und wir hörten Christian Berkel als Ich-Erzähler. Und dieser Ich-Erzähler meint also, die Frau habe ihn ganz sicher als Schriftsteller erkannt. Er fühlt sich geschmeichelt und überlegt dann halt, wie das Gespräch weiter verlaufen könnte, ob sie Titel seiner Bücher kennt und so weiter. Aber dann kommt es doch ganz anders. Sie wiederholt nochmal ihre Frage.
Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? Sie fragt es in einer Weise und mit einer Mimik und mit einem Glanz in den Augen, die mich vermuten lassen, dass sie schon einiges, wenn nicht alles, von mir gelesen hat und dass es ihr zumindest gut, wenn nicht sogar sehr gut gefallen hat. Ich bin recht entspannt und antworte: Ja, gerne. Jetzt Ihre Frage. Haben Sie früher in der Hegelgasse unterrichtet? Habe ich früher in der Hegelgasse unterrichtet? Den Schock muss ich erst einmal verdauen. Habe ich früher in der Hegelgasse unterrichtet? Habe ich nicht. Ich habe nie unterrichtet, auch nicht in der Hegelgasse. Und früher schon gar nicht. Früher stört mich am meisten.
Ja, das finde ich wirklich zauberhaft. Nicht nur, wie die Erwartung, als Schriftsteller erkannt zu werden, so in sich zusammenbricht und sie ihn auch noch für alt hält, nämlich längst pensioniert. Zauberhaft finde ich auch die Lesung von Christian Berkel, der die Gefühle dieses alternden Schriftstellers so perfekt rüberbringt. Diese leicht gekränkte Eitelkeit eines Schriftstellers übrigens, der seit 13 Jahren nichts mehr veröffentlicht hat.
Das ist aber auch nur das Intro, das ist die Ouvertüre, also der Anfang des Gesprächs. Wie geht's dann weiter?
Ja, die Dame lässt dann nicht locker und sie will unbedingt eruieren, woher die beiden sich kennen könnten. Ja, und schließlich rückt er dann damit raus, wer er ist. Brünhofer, der Verfasser von Liebesromanen. Und sie bekennt, noch nie etwas von ihm gelesen zu haben.
Damit müssen Autoren gelegentlich umgehen und vor allem umzugehen verstehen. Versteht er es?
Ich sag mal, er nimmt es mit Fassung. Das Gespräch geht dann weiter und sie stellt sich als Therapeutin Katrin Meyer vor. Eine Therapeutin hat ja zu fragen gelernt und diese hier ist äußerst neugierig und fragt direkt und ungeniert. Ist dann darin aber doch so geschickt, dass er es sich eben gefallen lässt und immer mehr über sich verrät, also über seine Fantasien, seine Beziehung zu seiner Ehefrau, auch das Ziel seiner Reise und seine Schreibblockade und seine finanziellen Sorgen und so weiter.
Dann gibt er wahrscheinlich damit viel mehr Preis, als er eigentlich will. Ist es so aufgezogen?
Genau, das ist so eine Art Seelenstriptease. Aber es wird für den Hörer, finde ich, nie unangenehm. Das liegt auch am Ich-Erzähler, der immer auch ein wenig zur Selbstironie fähig ist. Und das liegt natürlich auch vor allen Dingen an Christian Berkel, den ich in seiner intellektuellen Art und auch seiner distinguierten Sprechweise als wirklich perfekt passend für diesen Ich-Erzähler empfinde. Und der Clou der Geschichte ist natürlich dann das Ende.
Also ein Ende, das sich nicht so leicht voraussehen lässt, weil noch mal was ganz was Neues ins Spiel kommt.
Genau, ich hatte schon die ganze Zeit beim Hören überlegt, wie kann diese Geschichte enden? Was hat sich der Autor dazu überlegt? Also man kann sich nicht vorstellen, dass die beiden dann einfach ja wieder so auseinandergehen und das war's. Und ich gebe zu, dieses Ende habe ich eben nicht vorhergesehen, was schon mal gut ist, finde ich. Und es ist überraschend und ich finde auch ziemlich genial.
Und bleibt natürlich hier erstmal verborgen. Mhm. Und unter dem Strich, Dorothee Meyer-Karweg, geben Sie wohl die volle Punktzahl für Daniel Glattauer, aber auch für Christian Berkel, glaube ich. Ne?
Ja, vor allen Dingen für Christian Berkel, den finde ich hier wirklich sagenhaft gut. Und sagen wir mal so zu dem Roman, es ist eine sehr unterhaltsame, angenehm leichte und kurze Geschichte, gut zu lesen und natürlich, wie ich finde, noch besser zu hören, nicht nur in einem Zug.
In einem Zug, das ist nämlich der Titel des Hörbuchs, das Dorothee Meyer-Karweg gerade vorgestellt hat. Daniel Glattauer in einem Zug, gelesen von Christian Berkel. Eine MP3-CD ist das mit 5,5 Stunden Hörzeit. Zum Preis von 23 Euro ist dieses Hörbuch bei DAV erschienen. In der Hörbuchzeit geht es weiter und heute haben wir ganz viel Österreich im Programm, wenn man mal das Revue passieren lässt. Auch die Autorin unserer heutigen Kinder- und Jugendhörbuchempfehlung ist Österreicherin und schon sehr erfahren in diesem Segment. Seit 2003 schreibt sie für jüngere Menschen. Dabei wurde sie für den Cyber-Thriller Erebos 2011 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Der neue Jugendroman von Ursula Posnanski, so heißt diese Schriftstellerin, der nun auch als Hörbuch vorliegt, der heißt Skandor. Dorothee Meyer-Karweck, der Name klingt irgendwie technisch. Worum geht's?
Es geht um eine Herausforderung der ganz besonderen Art. Ein Unternehmen, Veritech, hat eine neue Art von Lügendetektor entwickelt, einen, den man nicht überlisten kann. Das ist so eine Art Folie, die man um den Arm trägt und die Körperreaktionen misst, mit der Menschen auf Lügen reagieren, also Hautwiderstand, Blutdruck und so weiter. Und um das Gerät zu testen, lässt das Unternehmen 100 Teilnehmer gegeneinander antreten. Und wer am Ende überbleibt, der bekommt 5 Millionen Euro.
Klar, das ist natürlich sehr verlockend. Das ist eine Menge Geld. Was müssen die Teilnehmer dafür tun?
Ganz einfach, sie dürfen nicht lügen. Also wirklich nie. Wer lügt, fliegt raus. Aber um es dann den Teilnehmern nicht so einfach zu machen, muss der, der lügt, die schlimmstmögliche Aktion tun, die diese Person sich vorstellen kann.
Und das wird bei jedem sehr unterschiedlich sein.
Genau, je nach Phobie, sag ich mal. Also man kann sich vorstellen, dass es für manche ganz schrecklich ist, eingeschlossen mit Kakerlaken oder Ratten oder Schlangen in einem Raum zu sein. Höhenangst spielt vielleicht eine Rolle. Also da kann man sich vielerlei vorstellen. Jedenfalls, einer der Teilnehmer und einer der Hauptpersonen dieser Geschichte ist der jugendliche Philipp. Und wir hören gleich mal in sein Vorstellungsgespräch, das jeder mit einem Mitarbeiter von Veritech führen muss. Es liest Jens Wawrczyk.
Fangen wir mit den einfachen Dingen an. Wie heißt du? Philipp. Und mit Nachnamen? Bayon. Ziemlich außergewöhnlicher Name. Ich weiß. Ist es in Ordnung, wenn ich du sage? Ja, ja, klar. Wie alt bist du? 19 Jahre. Seit voriger Woche. Philipp atmete gegen den Brustgurt an, der eng unter seinem Shirt saß. Seine Hände lagen auf einer Art Matte, deren transparente Oberfläche den Blick auf ein Gewirr aus hauchdünnen Drähten und winzigen Sensoren freigab. Der Mann, der ihm am Tisch gegenüber saß, Bleistift dünn und mit Stirnglatze, hatte ihm noch kein einziges Mal ins Gesicht gesehen. Oder doch? Ganz zu Beginn, als Philipp zur Tür hereingekommen war, hatte er ihn geradezu angestarrt. Als würde er sich fragen, wie es ausgerechnet ihn hierher verschlagen hatte. Doch seitdem galt seine gesamte Aufmerksamkeit dem Bildschirm, der schräg vor ihm stand. Leider so, dass Philipp keine Chance hatte, einen Blick darauf zu erhaschen. »Warum möchtest du an dem Wettbewerb teilnehmen?« Philipp schnaubte. »War das nicht völlig klar? Weil 5 Millionen der Wahnsinn sind. Nie im Leben würde ich eine solche Chance verstreichen lassen.« Etwas summte. Der Mann zog den Mund schief. »Tja, damit wärst du im Ernstfall bereits ausgeschieden.«
Tja, ups, denn das ist nur die halbe Wahrheit, die Philipp da sagte. Die zweite Hälfte ist die, dass er ein Mädchen beeindrucken möchte, Raffaela. Und das war ihm ein bisschen peinlich, dies vor einem Fremden zu gestehen.
Die nehmen es aber jetzt sehr genau. Ist er jetzt schon rausgeflogen?
Nein, das war ja nur ein Probedurchlauf. Philipp ist eben eine der Hauptpersonen. Die andere ist jetzt Tessa, ein Mädchen mit langen, blau gefärbten Haaren. Die beiden lernen sich dann auf der Gala kennen, die zu Beginn der Challenge stattfindet. Und ein Mitarbeiter von Veritech erklärt dort nochmal, worum es eigentlich geht.
Sie sind also Teilnehmer einer Studie, in deren Rahmen wir Skander unterschiedlichen Individuen und Situationen aussetzen werden. Die Ergebnisse werden darüber entscheiden, wie die Technologie künftig eingesetzt werden kann. Wir würden Sie bitten, sich bis morgen einen Codenamen auszudenken. Dabei können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Er sollte aus nur einem Wort bestehen und dient dazu, Ihre Daten zu anonymisieren. Nun war allgemeine Irritation spürbar. Codename? Sie können bei der Namenswahl nichts falsch machen, erklärte er in beruhigendem Ton. Aber wir wollen nicht mit Nummern allein arbeiten. In unserer Studie würde dann zum Beispiel stehen, Kandidat Rasputin, Nummer 51, schied am 5. Tag des Wettbewerbs aus. Grund? Besuch bei der Schwiegermutter. Einige lachten übertrieben laut. Würde, fragte Philipp sich, so etwas ab morgen auch in die Kategorie Lüge fallen? Gefaktes Gelächter?
Das ist die Frage. Jedenfalls, dann geht es los und wir folgen dann dieser Challenge, vor allem bei den beiden Hauptpersonen Tessa und Philipp.
Tja, damit natürlich interessant, mit welchem Einsatz die beiden spielen.
Ja, bei Philipp ist es, er hat gesagt, er will, wenn er verliert, unter einem Steg durchtauchen und er hat, muss man sagen, panische Angst vor Wasser. Und bei Tessa ist es das, sie will dann ein Jahr für ihren wirklich widerlichen Onkel Henry arbeiten. Also das ist das Schlimmste, was sie sich vorstellen kann. Ja, und was harmlos wirkt, nun ja, dann sagt man eben die Wahrheit, wird ganz schön kompliziert. Denn die Teilnehmer dürfen sich beispielsweise nicht einfach in eine einsame Hütte verkriechen, um mit niemandem kommunizieren zu müssen, sondern sie müssen ihr Leben weiterleben und auch ganz besondere Aufgaben bewältigen.
Und wie schlagen sich dann die beiden Hauptfiguren, Tessa und Philipp?
Also für beide ist es schon ganz schön schwierig, denn Tessa arbeitet in einem Callcenter und Philipp in einem Jeansladen, um sein Studium zu finanzieren. Und beide bekommen natürlich große Probleme damit, immer ehrlich zu sein. Also wie reagiert man beispielsweise auf einen gereizten Anrufer, der fragt, ob man ihn für blöd hält? Oder wie auf eine Kundin, die in einer zu engen Jeans steckt und fragt, ob die ihr steht? Uns Hörern wird schnell klar, dass es ganz schön kompliziert ist, immer die Wahrheit zu sagen, zumal jede Frage beantwortet werden muss. Und die beiden sind schon nach 2 Tagen völlig erledigt. Auf dem Display der Folie an ihrem Arm sehen sie dann auch noch ständig, wer jetzt wieder rausgeflogen ist und was diese Personen dann tun müssen. Zum Beispiel Nummer 41, Butterblume, die muss sich per Bungee-Jumping von einer Brücke stürzen.
Sie krümmte sich zusammen, beide Hände vor dem Gesicht, schaukelte leicht hin und her, verlor beinahe das Gleichgewicht. Der Mann, der neben ihr stand, streichelte ihr über den Rücken, was wohl beruhigend wirken sollte. Dann demonstrierte er ihr etwas, legte die Hände in den Nacken und spreizte die Ellenbogen ab. Sie nickte und wischte sich mit dem Unterarm übers Gesicht. Als sie sich wieder aufrichtete, zitterten ihre Beine so sehr, dass sie kaum stehen konnte. Philipp stieß einen erschrockenen Ton aus, als sie sich einfach fallen ließ, nach vorne und aus dem Bild verschwand.
Tja, einer nach dem anderen fliegt raus aus dieser Challenge und Tessa und Philipp bleiben erstmal dabei. Sie tun sich auch zusammen, das dürfen sie, auch wenn sie sich letztendlich natürlich gegenseitig rauskicken müssen. Und dann kommen die zwei so langsam dahinter, dass der Geldgeber, also der, der die 5 Millionen Euro gesponsert hat, eine ganz besondere Wahrheit herausbekommen möchte. Und das hat etwas mit den Familien von Philipp und Tessa zu tun und einem schrecklichen Unglück, das geschah, als die beiden noch ganz klein waren.
Oho, da bekommt die Geschichte ja nochmal einen ganz anderen Turn, wie man heute sagt. Das heißt, die beiden Familien kannten sich.
Ja, das wird hier alles mal erst nicht verraten, wird aber hier auch sehr spannend erzählt und erklärt dann am Schluss, warum Tessas Vater depressiv ist und warum Philipps Eltern sich immer streiten und er selbst eben panische Angst vor Wasser hat.
Alles, was Sie bis jetzt gesagt haben, alles, was wir hören konnten, wirkt so, dass es wirklich ein spannendes Hörbuch ist. Gelesen wird es von Jens Wawritschek und der fängt die Atmosphäre, so mein Eindruck, gut ein. Der schneidet so richtig ins Fleisch hinein, ins Hörfleisch.
Ja, genau, das tut er. Er hat ja eine recht hohe Stimme und die eignet sich gut für unheimliche und spannende Stoffe. Und wenn er so in die Rolle von einem Mitarbeiter von Veritek schlüpft, dann klingt das unheimlich hart und beängstigend und insgesamt ist er aber sehr wandelbar. Er kann die ganze Gefühlsbreite der Personen sehr gut auffangen. Insgesamt ist es, muss ich schon sagen, eine super spannende und vielschichtige Geschichte, die man sich auch als Erwachsener sehr gut anhören kann.
Dorothee Meyer-Karweck besprach Ursula Posendanski, Skandor, gelesen von Jens Wawritschek. 2 MP3-CDs sind das, 12 Stunden, 22 Minuten Hörzeit, zum Preis von 22 Euro bei der Hörverlag, erschienen mit der Altersempfehlung ab 12 Jahren. Das Hörbuch kam als persönlicher Tipp der Kinder- und Jugend- Buchexpertin und Jurorin Roswitha Budeus-Budde auf die hr2-Hörbuchbestenliste vom Januar. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcastangebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek und Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und damit verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz.